3, wir lesen auch nochmal die erste Verse, einfach das ganze Kapitel 3.
Und dies sind die Nationen, welche Jehova bleiben ließ, um Israel durch sie zu versuchen, alle, die nichts wussten von allen Kriegen Kanaans. Nur damit die Geschlechter der Kinder Israel Kenntnis von denselben bekämen, um sie den Krieg zu lehren, nur die, welche vordem nichts von denselben gewusst hatten. Die 5 Fürsten der Philister und alle Kanaaniter und Zidonier und Heviter, welche das Gebirge Libanon bewohnten, von dem Berge Baal Hermon an, bis man nach Hamat kommt. Und sie dienten dazu, Israel durch sie zu versuchen, um zu wissen, ob sie den Geboten Jehovas gehorchen würden, welche er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Und die Kinder Israel wohnten inmitten der Kanaaniter, der Hethiter und der Amoriter und der Peresiter und der Heviter und der Jebusiter. Und sie nahmen sich deren Töchter zu Weibern und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen Jehovas und vergaßen Jehovas, ihres Gottes, und sie dienten den Baalim und den Ascherot. Da entbrannte der Zorn Jehovas wider Israel, und er verkaufte sie in die Hand Kuschan Rishathaims, des Königs von Mesopotamien. Und die Kinder Israel dienten dem Kuschan Rishathaim 8 Jahre. Und die Kinder Israel schrien zu Jehova, und Jehova erweckte den Kindern Israel einen Retter, der sie rettete, Othniel, den Sohn Kenas, den jüngeren Bruder Kalebs. Und der Geist Jehovas kam über ihn, und er richtete Israel, und er zog aus dem Streite, und Jehova gab Kuschan-Rishathaim, den König von Aram, in seine Hand, und seine Hand wurde stark wider Kuschan-Rishathaim. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre, und Othniel, der Sohn Kenas, starb. Und die Kinder Israel taten wiederum, was böse war in den Augen Jehovas. Und Jehova stärkte Eglon, den König von Moab, wider Israel, weil sie taten, was böse war in den Augen Jehovas. Und er versammelte zu sich die Kinder Ammon und Amalek. Und er zog hin und schlug Israel. Und sie nahmen die Palmenstadt in Besitz. Und die Kinder Israel dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre. Und die Kinder Israel schrien zu Jehova, und Jehova erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, einen Benjaminiter, einen Mann, der links war. Und die Kinder Israel sandten durch ihn ein Geschenk an Eglon, den König von Moab. Und Ehud machte sich ein Schwert, das zwei Schneiden hatte, eine Elle seine Länge, und er gürtete es unter seinem Rock an seine rechte Hüfte. Und er überreichte das Geschenk Eglon, dem König von Moab. Eglon war aber ein sehr fetter Mann. Und es geschah, als er mit der Überreichung des Geschenkes fertig war, da geleitete er das Volk, welches das Geschenk getragen hatte. Er selbst aber kehrte um von den geschnitzten Bildern, die bei Gilgal waren, und sprach: Ein geheimes Wort habe ich an dich, o König. Und er sprach: Stille. Und alle, die bei ihm standen, gingen von ihm hinaus. Und als Ehud zu ihm hereinkam, saß er in dem Obergemach der Kühlung, das für ihn allein war. Und Ehud sprach: Ein Wort Gottes habe ich an dich. Und er stand auf dem Stuhle. Da streckte Ehud seine linke Hand aus und nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß es ihm in den Bauch. Und es drang sogar der Griff hinein nach der Klinge, und das Fett schloss sich um die Klinge, denn er zog das Schwert nicht aus seinem Bauche, und es fuhr hinaus zwischen den Beinen. Und Ehud ging in die Säulenhalle hinaus und schloss die Tür des Obergemachs hinter ihm zu und verriegelte sie. Und als er hinausgegangen war, da kamen seine Knechte und sahen, und siehe, die Tür des Obergemachs war verriegelt. Und sie sprachen, gewiss bedeckt er seine Füße in dem Gemach der Kühlung. Und sie warteten, bis sie sich schämten. Aber siehe, er öffnete die Tür des Obergemachs nicht. Da nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf, und siehe, ihr Herr lag tot am Boden. Ehud aber war entronnen, während sie zögerten. Er war über die geschnitzten Bilder hinausgelangt und entrann nach Seira. Und es geschah, als er ankam, da stieß er in die Posaune auf dem Gebirge Ephraim, und die Kinder Israel zogen mit ihm von dem Gebirge hinab, und er vor ihnen her. Und er sprach zu ihnen, jaget mir nach, denn Jehova hat eure Feinde, die Moabiter, in eure Hand gegeben. Und sie zogen hinab ihm nach und nahmen den Moabitern die Furten des Jordan und ließen niemand hinübergehen. Und sie schlugen die Moabiter zu selbiger Zeit bei 10.000 Mann, lauter kräftige und streitbare Männer, und keiner entrann. Und Moab wurde an selbigen Tage unter die Hand Israels gebeugt. Und das Land hatte Ruhe 80 Jahre. Und nach ihm war Shamgar, der Sohn Anats, und er schlug die Philister 600 Mann mit einem Rinderstachel, und auch er rettete Israel.
Vielen Dank. Sollen wir nicht irgendwas anderes lesen? Jetzt hören wir die ganze Zeit so schlechte Nachrichten. Der Doeg, der hat eine ganze Stadt platt gemacht. Der erschlägt 600 Mann mit irgendeinem Feldwerkzeug. Der andere 10.000 Mann. Komm, wir lesen lieber was aus dem Neuen Testament. Warum müssen wir uns mit dem Buch der Richter beschäftigen? Das ist die Frage legitim? Gut, es ist ein Buch der Bibel, wir stellen das nicht in Frage, aber muss man da jetzt wirklich eine ganze Bibelarbeit drüber halten? Es reicht doch, wenn man es einfach liest und dann zum nächsten Kapitel geht.
Nein, das ist ja Geschichte. Das war ja wahr und das müssen wir ja festhalten. Und es geht ja immer um dasselbe bei Richter, um diesen Götzendienst des Volkes Israel.
Aber interessant ist schon, wie alles detailliert beschrieben wird. Und vielleicht vertragen wir heutzutage gar nicht mehr so viel. Und ich finde es so spannend und deswegen liebe ich auch das Alte Testament, weil ich immer irgendwo den Spiegel suche. Ich stelle mir immer die Frage, was will mir Gott mit den historischen Geschichten, mit den historischen Begebenheiten, was will er mir sagen? Heute mir Benjamin Rentschler.
So ist das Leben heute auch wie damals.
Ja.
Ja, die Menschen sind immer noch gleich.
Es hat sich nichts geändert, ja. Gell?
Oh Gott, ist immer noch gnädig.
Mhm. Aha.
Andere Götzen, ja, sind immer wieder gnädig.
Wir haben jetzt zwei Kapitel gehabt, wo wir noch relativ angenehm durchgekommen sind. Und jetzt stellen wir mal fest, jetzt sind wir eigentlich im Buch der Richter angekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr die Frage aus eurem Leben kennt. Ihr kommt in irgendeine Situation, die euch aufrüttelt oder aufweckt. Und ihr stellt euch die Frage, wer hat eigentlich gesündigt? Was ist passiert, dass ich in diese missliche Lage kam? Und es gibt eine sehr spannende Begebenheit im Neuen Testament, in Johannes 9 steht die. Da wird Jesus von den Priestern gefragt, als irgendwo ein blinder junger Mann an ihnen vorbeigelaufen ist. Wer hat eigentlich gesündigt? Kann es sein, dass seine Eltern gesündigt haben? Und die Verse, die haben mir Angst gemacht. Weil vielleicht ist ja möglich, dass meine Kinder behindert sind, weil ich irgendwo gesündigt habe. Und Jesus sagt im Vers 3, Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Da ist ein Mann, der leidet sein ganzes Leben lang. Und Jesus sagt, es ist Gottes Wille, dass der leidet, weil ich möchte mich an ihm verherrlichen. Es ist gut, wenn wir in Situationen kommen, die uns überraschen und die uns auch geistig herausfordern, zu fragen, habe ich irgendeine Schuld an der Situation? Habe ich mich in irgendwas verrannt? Bin ich schuldig geworden? Wir dürfen uns aber auch bewusst machen, dass es Situationen in unserem Leben gibt, wo wir keine Schuld haben, wo wir uns nicht versündigt haben und trotzdem leiden wir. Und es sind zwei Situationen. Das eine war das, was wir im Richter gelesen haben, und das andere im Johannesevangelium. Und bei den Richtern, da wissen wir, dass sie schuldig geworden sind. Jesus, Gott gibt seinem Volk in 2. Mose 34 das Gesetz. Das ist ja auch so oft langweilig und schwierig zu lesen. Aber Gott sagt ganz klar zu seinem Volk in dem 2. Mose 34, Vers 12. Hüte dich, mit den Bewohnern des Landes, in das du kommen wirst, einen Bund zu schließen, damit sie nicht zur Falle werden in deiner Mitte. Und Vers 15 und 16, dass du ja keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt, denn dann könnte man dich einladen und du könntest, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, von ihren Schlachtopfern essen und du könntest von ihren Töchtern, von deinen Söhnen, Frauen nehmen. Und wenn man ihre Töchter ihren Göttern nachhuren, könnten sie deine Söhne dazu verführen, ihren Göttern nachzuhuren. Gott sagt seinem Volk, ihr kommt zwar in das verheißene Land, aber das wird kein Spiel sein. Entweder ihr gehorcht mir, oder ihr müsst die Konsequenzen tragen. Und das Volk Israel, das hat sich dazu entschieden, den Geboten Gottes nicht zu gehorchen. Sie kamen nach 40 Jahren Wüstenwanderung, da gab es ab und zu mal einen Krieg und einen Kampf, aber sie kamen in das verheißene Land, sie waren endlich daheim und sie wollten einfach Ruhe und Frieden haben. Mit sich selber, mit Gott, mit den anderen Ländern. Das kriegt man schon irgendwie hin. Und Gott sagt nein. Ich habe vorhin den Vers 16, Vers 15. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Und Gott hat zu mir gesagt, fang einfach an. Gott liebt sein Volk und Gott liebt auch dich. Das Interessante in dem Kapitel 3, und das ist auch oft, was uns in dem Richter deutlich wird, egal wie die politische Situation aussieht, Gott sitzt in der Regierung und er ist Herr über der ganzen Situation. Auch wenn wir manchmal denken, Gott zieht sich komplett raus oder Gott lässt sein Volk einfach machen oder die Welt, Gott hat alles in seiner Hand. Und so lesen wir das auch hier im Vers 1. Gott ist es, der Israel schlussendlich auf die Probe stellt. Im Vers 8, da entbrannte der Zorn des Herrn. Im Vers 9, da ließ der Herr den Söhnen Israel einen Retter entstehen. Im Vers 12, da machte der Herr den Eglon, den König von Moab, stark gegen Israel. Im Vers 15, und der Herr ließ ihn einen Retter entstehen. Im Vers 28, denn der Herr ist mit uns. Das macht mich ganz arg zuversichtlich und nimmt mir ganz arg viel Angst, weil ich weiß, egal was um mich herum passiert, Gott entgleitet gar nichts. Und Gott wird auch nicht irgendwann mal im Himmel vor uns stehen und sagen, oh, es tut mir leid, da habe ich gerade geschlafen oder da habe ich nicht aufgepasst. Am Samstag bei der Beerdigung, da wurde Jesaja 43 gelesen. 43, Vers 1. Tim, du kennst es sicherlich auswendig. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das sagt er zu dir. Und das sagt er zu mir. Und er sagt, aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Das sagt Gott zu Israel. Und das sagt Gott zu dem Israel im Richter Kapitel 3. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe vorhin den Spiegel erwähnt. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Wenn Gott so mit seinem Volk umgeht, hat er dann auch das Recht, mit mir so umzugehen? Hat er das Recht, wenn ich trotzig bin und wenn ich weglaufe, dass er sagt, ich bin zwar da, aber ich lasse dich jetzt einfach mal laufen und gucken, wo du hinkommst? Das Tröstliche in Jakobus 1, Vers 13, da heißt es, Gott wird uns nicht versuchen. Das gilt ganz persönlich mir oder uns. Das Volk Israel stellt da auf die Probe, aber ich weiß, Gott wird mich nicht versuchen. Aber ich weiß, Gott lässt mich auch laufen. Ich bin nicht angeleint. Und Gott lässt manche Dinge in meinem Leben zu, um mir einfach zu zeigen, hey Benny, das ist nicht in Ordnung, was du da machst. Bring es in Ordnung. Und wir sind da ganz schnell bei der Erziehung. Und wir lesen in Sprüche 3, Vers 11 und 12. Die Zucht des Herrn, mein Sohn, verwirft nicht und lass dich nicht verdrießen seiner Mahnung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Jetzt alle, die Kinder haben, die wissen, dass die Erziehung ganz individuell ist. Manche Kinder, die laufen einfach ganz unkompliziert mit. Und manche Kinder, da bist du jeden Tag am Arbeiten und am Erziehen und du denkst, die sind taub, die kriegen nichts mit. Und so ist es auch bei jedem Einzelnen von uns. Und das hat nichts mit der Liebe Gottes zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass Gott individuell uns erzieht. Ich war ein ganz arg böses Kind. Und ich habe mich immer gefreut, wenn meine Eltern mich geschlagen haben. Weil das war die einzige Art, die ich verstanden habe, wo meine Eltern gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter. Und ich habe das gebraucht. Und ich bin da oft am Diskutieren mit der Irene, wie wir unsere Kinder erziehen. Und ich weiß, eines meiner Kinder darf ich niemals hauen, weil das wird es mir nie verzeihen. Und ich weiß, das andere Kind, das leidet da nicht drunter. Und es kommt danach zu mir her und sagt, Papa, ich hab dich lieb. Und so dürfen wir auch in der Nachfolge uns nicht vergleichen. Warum lässt Gott bei dem einen das zu und bei dem anderen nicht? Warum führt Gott den einen solche Wege und beim anderen hat man das Gefühl, es läuft alles so durch? Hebräer 12, das ist auch nochmal so ein Erziehungsvers. Hebräer 12, Vers 11. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Und guckt mal im Vers 14. Wer möchte es lesen? Mal nur der erste Teil. Vers 14.
Versucht, mit allen Menschen in Frieden zu leben und bemüht euch, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen.
Danke. Das erinnert uns wieder an den Psalm 34, nur als kleiner. Bei mir heißt es, jagt dem Frieden nach. Mit allen. Mit allen. Ja. Habt Frieden mit jedermann. Der David fragt, wollt ihr ein glückliches Leben haben? Wollt ihr gute Tage sehen? Dann jage dem Frieden nach. Und das dürfen auch wir machen. Das ist jetzt nur ein kleiner, nochmal. Jesus stellt sich als der Weingärtner vor. Und Jesus weiß, manchmal muss ein Obstgehölz geschnitten werden, dass es mehr Frucht bringt. Und wenn wir im Frühjahr durch die Weinberge gehen, dann stehen da nur Krüppel rum. Und wenn wir keine Ahnung von Weinanbau haben, dann könnten wir denken, das ist alles futsch. Der Weingärtner, der die Schere in der Hand hat, er weiß ganz genau, was er machen muss. Und es ist meine Hoffnung, ich weiß, ich habe einen Gott, der mich liebt. Und wenn Gott mich beschneidet, dann tut es vielleicht im ersten Moment weh, aber ich vertraue Gott, dass er es gut macht, dass ihm nichts entgeht. Was war denn das Problem bei dem Volk? Das ist eigentlich ist ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Als Jesus, warum sage ich immer Jesus? Als Gott seinem Volk geboten hat, das Passah zu feiern, da hat er gesagt, ihr sollt es euren Kindern sagen als ewige Ordnung. Sie dürfen es niemals vergessen, was ich an dem Volk Ägypten getan habe, und ihr müsst es in dieser Nacht das Passah feiern. Ihr müsst es euren Kindern einschärfen. Das war ihm so wichtig. Und das Volk Israel, das lebt ein paar Jahre in Israel im verheißenen Land. Und da heißt es, und sie vergaßen den Herrn, ihren Gott. Und auch da ist wieder der Spiegel. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem Älterwerden. Weil ich weiß, es gibt ganz arg viele Persönlichkeiten in der Bibel, die haben ziemlich gut angefangen im Glaubensleben. Und dann kam irgendwann die Ruhe und dann kam irgendwann die Zufriedenheit und dann kam irgendwann der Alltag und die Routine. Und dann geht so ein König David, wo wir gerade eben gelesen haben, der Glaubensheld, geht abends aufs Dach, Sonne geht gerade unter und er sieht die Frau baden. Und er vergisst Gott. In Matthäus 13, das ist das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, und da heißt es, bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Vor dem Vers habe ich Angst. Weil den Vers, der kann mich treffen. Die Sorge der Zeit, ich mache mir gerade ziemlich viele Sorgen. Der Betrug des Reichtums. Sie ersticken das Wort und ich bringe keine Frucht. In der Bergpredigt, da sagt Jesus in Matthäus 6, in Versen 31 bis 34, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid euch nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Was sollen wir machen?
Auf Gott vertrauen.
Ja. Wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten. So wird euch alles andere zufallen. Wisst ihr, ich habe manchmal so merkwürdige Wünsche in meinem Leben, wo ich denke, ja, man braucht es nicht unbedingt, aber man hätte es halt gern. Und da komme ich irgendwie in Konflikt, weil bin ich jetzt wirklich bereit, so viel Geld für eine Sache auszugeben, wo ich sage, das versüßt mein Leben hier auf dieser Erde. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und da möchte ich einfach das nächste Mal sagen, Herr, du weißt, was ich gern hätte. Jetzt nimm du das einfach in deine Hand und lass mich nicht davon ablenken. Ich möchte als erstes nach deinem Reich trachten. Und wir brauchen oft in unserem, auch in unserem geistlichen Leben, oft so ein Umdenken. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn du morgens aufstehst, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Frag als erstes am Morgen, was ist denn dein Wille für den Tag heute? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, da stelle ich die Frage, ja Gott, führ du mich an die richtigen Menschen, die offen sind für dein Wort? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Kann ich einen Bruder stehen lassen, der eine andere Meinung hat wie ich und die nicht kriegsentscheidend ist? Oder habe ich da so einen inneren Stolz, dass ich auf mein Recht bestehen muss? Es dauerte nicht lang nach dem Auszug aus Ägypten, da hatte das Volk Langeweile. Sie haben alle Wunder in Ägypten gesehen, das Meer teilte sich vor ihnen, sie sind durchgegangen, trockenen Fußes, und jetzt warten sie auf den Mose und er kommt nicht. Und die warten 2 Tage, die warten 3 Tage, die warten 2 Wochen. Und irgendwann kommt einer auf die blöde Idee, komm, reißt euch euren Schmuck vom Leib, wir machen einen Kalb. Wir gießen uns einen Gott und wir sagen, dieser Gott hat uns aus Ägypten befreit. Und sie haben alles vergessen. Es gibt im Buch der Richter ein Schema, das kann man im Prinzip bei jedem Richter anwenden. Gott gibt seinem Volk Ruhe. Gott gibt seinem Volk Alltag. Es läuft alles so. Man kommt irgendwie mit der Nachbar klar. Es gibt keinen Kampf mehr. Es gibt keinen Glaubenskampf mehr. Mein Vertrauen, das wird einfach. Und dann schickt Gott ein anderes Volk und das Volk, das unterdrückt, das Volk Israel. Und dann kommt der geschlagene, der geprügelte Knabe, kommt wieder zu Gott, ruft ihn an und sagt, Herr, hilf mir. Und Gott lässt sich erbarmen. Und er schickt einen Richter. Es gibt eine Erweckung und der Richter, der rettet das Volk Israel. Die Feinde, die werden gedemütigt, Israel hat Ruhe, der Richter stirbt und das Ganze fängt wieder von vorne an. Das ist ein Kreislauf. Das geht das ganze Buch der Richter eigentlich so durch. Und man stellt sich immer die Frage, warum lernen die nichts? Warum blicken die das nicht? Ich halte den Spiegel mir vors Gesicht und ich sage, wie oft versuche ich, mein Leben selber zu gestalten? Wie oft denke ich, das passiert mir jetzt nimmer? Und am nächsten Tag sitze ich wieder in der Pfütze und ich komme kleinlaut zu Gott und sage, Herr, es tut mir leid, vergib mir. Uns werden 3 Richter vorgestellt. Das eine, das ist der Othniel in den Versen 8 bis 12. Der zweite Richter, das ist der Ehud in den Versen 12 bis 30. Und der dritte Richter, das ist der Schamgar. Und ich finde es total spannend, die drei Richter einfach mal miteinander zu vergleichen, ganz neutral. Der erste Richter, der bekommt für sein Leben 5 Verse. Da lesen wir nur, dass er gegen den König mit dem unaussprechlichen Namen gewonnen hat, dass er seinem Volk oder Israel Frieden verschafft hat. Und das war's. Der Ehud, der bekommt ganze 19 Verse. Ja. Und da wird es detailliert beschrieben. Selbst der Körper vom feindlichen König wird uns beschrieben. Er war ein fetter Mann. Und der Ehud, du hast vorgelesen, der war links. Das war jetzt keine politische Gesinnung. Der war Linkshänder. Und es gibt 2-3 Bibelstellen in der Bibel, wo die Linkshänder speziell beschrieben werden. Aber ich glaube, das war immer im Krieg. Und der Ehud, der hat die Gabe der Linkshändigkeit genutzt, um den König dann schlussendlich umzubringen. Und der Schamgar, ich habe mir die Frage gestellt, war das überhaupt ein Richter? Der kriegt eigentlich gar keine Bühne, keine Plattform. Da wird halt, vielleicht war es ein Bauer. Der hat vielleicht gedacht, das muss er halt mal. Ja. Was noch interessant ist, es gibt noch bei allen oder bei den ersten 2 genannten die Dauer der Unterdrückung. Bei dem Othniel, da waren es 8 Jahre. Und bei dem Ehud, da waren es 18 Jahre. Also da sieht man auch nochmal, das ist fast das Doppelte. Beim Othniel, da hatte das Volk 40 Jahre Ruhe. Bei dem Ehud 80 Jahre und bei dem Schamgar wissen wir sowohl nicht die Zeit der Unterdrückung als auch die Zeit der Ruhe ist uns nicht bekannt. Was ich interessant finde, ich weiß nicht, ob das eine Bedeutung hat, aber in dem Vers 10, da wird uns über den Othniel geschrieben, und der Geist des Herrn kam über ihn. Das ist doch gut. Wenn wir einen Anführer haben, wenn wir einen König haben, wo wir wissen, der Geist des Herrn ist über ihm. Bei dem Ehud, da lesen wir im Vers 15, und der Herr ließ ihnen einen Retter entstehen. Ehud, den Sohn des Gera, einen Benjaminiter, einen Mann, der Linkshänder war. Und beim Schamgar lesen wir, am Ende von dem Vers 31, und auch er rettete Israel. Also beim einen, der war der Geist des Herrn in ihm. Beim zweiten, da hat Gott einen Menschen gebraucht, um sein Volk zu erretten. Und der dritte, der hat es halt so beiläufig gemacht. Die Gelegenheit war geschickt und er hat das Volk Israel gerettet. Bei dem Othniel, da lesen wir nichts davon, wie viele Feinde er besiegt hat oder umgebracht hat. Bei dem Ehud, da wird uns ganz genau beschrieben, an welchem Punkt er umgedreht ist. Das war in Gilgal und da standen irgendwelche Götzen. Der Piet hat es in seiner letzten, in dem Kapitel 2, hat er Gilgal erwähnt. Und da hat er gefragt, was war das Erste, was Israel in Gilgal gemacht hat. Und das Interessante ist, sie haben sich dort alle, die während der Wüstenzeit nicht beschnitten wurden, sie haben dort praktisch die Beschneidung durchgeführt, um, bevor sie in das Land kommen, zu zeigen, sie sind unter dem Bund, den Gott mit dem Abraham geschlossen hat. Und jetzt stehen in Gilgal irgendwelche Götzen, der Ehud sieht es und er erinnert sich dran. Und da war er schon wieder auf dem Rückweg. Aber vielleicht hat ihn das einfach nochmal gestärkt, in seinem Vorhaben, das er lange vorbereitet hat, und er ist zurückgegangen. Mit dem Ergebnis, dass er zu seinem Volk sagt, der Herr hat sie in eure Hände gegeben und sie hatten da den großen Sieg über die Feinde und die 80 Jahre Ruhe. Und wie gesagt, der Schamgar, da lesen wir ganz wenig. Es war ein Viehtreiberstock und er hat 600 Mann erschlagen. Jetzt ist die spannende Frage für mich, welches war der erfolgreichste Richter? Oder auf welchen könnten wir jetzt stolz sein, wenn man das so sagen kann?
Da, wo 80 Jahre Frieden war, oder?
Ja, da ging es uns 80 Jahre lang gut. Aber wie war der geistige Zustand in Israel in den 80 Jahren?
Muss ja gut gewesen sein, sonst hätte ja Gott eingegriffen.
Ja, das ist auch ein Argument. Der Othniel, der war der Geist des Herrn in ihm. Hat er sein Volk anders regiert wie der Ehud? Wissen wir nicht. Und der Schamgar, da wissen wir nicht mal, wie lange das Volk Ruhe hatte. Im Prinzip ist das egal. Für mich ist das das Wichtige, was ich aus der Geschichte mitnehmen möchte, ist der Psalm 107. Den lesen wir jetzt nicht, den dürft ihr daheim lesen. Aber da ist im Prinzip die Anleitung, die Gott seinem Volk gegeben hat. Und zwar, Gott sagt seinem Volk, es schlagt das doch alle auf, also müssen wir es machen. Ja, es ist ja auch ein schöner Psalm, weil da kommen ganz arg viele schöne Bilder. Vers 6. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Vers 8. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Was sollen sie nicht? Sie sollen ihn nicht vergessen für das, was er getan hat. Sie sollen ihn preisen für seine Gnade. Vers 13, da schrien sie zum Herrn, um Hilfe in ihrer Not, aus allen Bedrängnissen rettete er sie. Da geht es vielleicht nicht in erster Linie um das Volk Israel, weil am Anfang sind sie hungrig und durstig und da sind sie irgendwo im Gefängnis. Aus allen ihren Bedrängnissen rettete er sie. Vers 15, sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Was sollen sie nicht? Sie sollen die Taten des Herrn nicht vergessen, sondern sie sollen ihn preisen. Vers 19, dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not, aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Vers 21, sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Was sollen sie nicht tun? Sie sollen ihn nicht vergessen, sondern sie sollen ihn preisen. Vers 28, da wird von irgendwelchen Matrosen berichtet, die in Seenot kommen. Da aber schrien sie zu dem Herrn in ihrer Not, und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Was sollen sie nicht machen? Sie sollen ihn nicht vergessen. Und in dem Vers 43, da heißt es, wer ist weise, der merke sich dies, und sie sollen die Gnadentaten des Herrn sorgsam beachten. Wenn ihr was in eurem Leben erlebt, wo ihr Gott dankbar seid, dann lasst es uns wissen. Mir tut es so gut, wenn sonntags ein Zeugnis erzählt wird. Und wenn Menschen vorne stehen und die emotional ergriffen sind, weil das, was sie erlebt haben, was war, wo sie Gott erlebt haben. Ja, wir haben ja da draußen die Liste, wo drin steht, wer Leitung hat. Geht einfach zu der Person, lasst euch einfach 2 Wochen Zeit und sagt, wäre das in Ordnung, wenn ich was sage. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, dass Gott persönlich in unserem Leben auch Wunder tun kann und Wunder tun wird. Und jetzt der letzte Punkt. Lass dich gebrauchen von Gott. Wir hatten gerade die drei Personen uns angeschaut und ich habe die Frage gestellt, auf wen könnten wir stolz sein? Das ist eine total blöde Frage. Wisst ihr, was ich viel wichtiger finde? Egal, ob wir 5 Verse kriegen oder 19 oder nur einen, es waren 3 Personen, die haben alle eins gesagt. Was war das?
Gesagt.
Ja, ohne, ja, wir wissen es nicht. Nee, aber ihr Herz hat es gesagt.
Hineni.
Hineni. Hier bin ich. Das waren 3 Menschen, die gesagt haben, ich lasse mich von Gott gebrauchen. Am Samstag war die Beerdigung von der Helga. Und ich habe mir da ganz arg viele Gedanken gemacht. Man ist ja nicht so oft bei einer Beerdigung und das sind besondere Momente. Und es kommt der Nachruf. Und ich habe mir die Frage gestellt, was werden Menschen sagen, wenn ich irgendwann mal sterben wird? Wird mein Nachruf 5 Verse dauern oder 19 oder gibt es nur einen? Und ich habe gedacht, eigentlich müsste ich meinen Nachruf selber schreiben. Und mein Nachruf, der sollte aus 3 Worten bestehen.
Es ist vollbracht.
Ja. Ja, für die Leute, die mich nicht mögen, die sind vielleicht dankbar.
Sei mir gnädig.
Auch das ist gut. Bei mir soll stehen, hier bin ich. Weil ich glaube, das ist, vielleicht ist tatsächlich ein frommer Wunsch.
Das ist ja überhaupt die Situation, wo das passt. Also wenn es irgendwo, dann sei es dann da oder das ist hier bin ich. Also,
ja, aber wenn du bei der Beerdigung ist es zu spät.
Ja, nee, aber auch nachher bist du ja dann vor Gott.
Das ist richtig. Ich habe mich auch gerade im Nachdenken so gedacht, hier bin ich, das ist ja dann tatsächlich in der Ewigkeit, wenn man sagen kann, Hineni, hier bin ich. Aber die Begebenheit, wo Gott es zu seinen Anführern gesagt hat, er hat sie alle gesagt, oder da haben die alle gesagt, Hineni. Und es war zu Beginn von ihrem Dienst. Und wir kennten Abraham, wir kennten Mose, der Jesaja hat es gesagt, und das ist mein Wunsch für mein Leben, wenn Gott sagt, ich brauche dich, dann habe ich eine Ausrede und ich sage, nö, ich habe keine Lust. Oder nö, ich bin vielleicht zu alt für den Jugendkreis. Ich habe Angst.
Keuzeit.
Zwiegeschäft. Und Gott sagt, ich will dich aber.
Du musst dann verstehen, hier war ich, oder? Das ist so, das ist ein Kind.
Ihr seid meine Zeugen. Wenn ich sterbe, dann soll mein Nachruf sein, hier bin ich. Und das ist richtig so. Und was der Einzelne dann draus macht, das ist nicht meine Aufgabe. Gott hat die 3 Richter gebraucht und alle 3 Richter haben auf ganz unterschiedliche Art und Weise das Volk gerettet und dem Volk Ruhe verschafft. Aber das war alles zeitlich begrenzt. Und ich habe das vorhin gelesen oder erklärt und wir wissen es auch, als der Richter gestorben ist, ging es wieder bergab und von vorne los. Es brauchte die einmalige Rettung für das Volk und es brauchte die einmalige Rettung für uns. Jesus. Was heißt Jesus?
Gottes Gnade.
Nicht der Herr ist Rettung.
Der Herr rettet. Jahwe ist die Rettung. Jahwe ist das Heil. Jesus hat uns durch das Opfer am Kreuz auf Golgatha, was wir uns auch bald wieder daran erinnern dürfen, wir sollen es nicht vergessen, sondern wir sollen uns daran erinnern, Jesus hat für uns die einmalige Rettung gebracht. Und jetzt haben wir keine Ausrede mehr. Wir dürfen uns von Gott gebrauchen lassen. In Jesaja 41, jetzt noch zwei Verse, dann bin ich fertig. Jesaja 41, das ist nochmal speziell für das Volk, um mit dem Kapitel 3 abzuschließen. Das ist ein sehr schönes Zeugnis, das Gott seinem Volk gibt. Kapitel 41, Vers 14. Fürchte dich nicht, du Wurm. Du Häuflein Jakob. Gott vergleicht sein Volk mit einem Wurm, mit einem Häuflein Elend. Und Gott sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Und was sagt er zu uns? Da schlagen wir jetzt 2. Korinther auf. 2. Korinther 12. Vers 9 und 10. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöte, an Verfolgungen, an Ängste um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Erkennt ihr das, dass wir uns wieder mit unserem Blick umdrehen? Es sind nicht die Schwachheiten, die uns Angst und Sorge machen, unsere Nöte, unsere Krankheit, unsere Gebrechen, sondern es ist Jesus, der uns stark macht. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Lass dich gebrauchen von Gott. Jetzt danke ich euch, dass ihr mir so treu zugehört habt. Es war jetzt ein langer Weg. Aber ich hoffe, dass jeder von euch was mitnehmen konnte.